Der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Moin Christian.
Hi Thomas.
Na, wie ist es? Schön, dich zu sehen. Gut ist es. Und bei dir?
Auch.
Alles gut? Nicht im Schnee?
Nee, bei uns ist Frühling jetzt. Ja, wir haben jetzt keinen Schnee mehr. Alles, was innerhalb von, ich weiß gar nicht, 2 Tagen hier runtergeschneit oder 1 Tag war es eigentlich, war auch wieder in 2 Tagen weggeregnet. Und wir haben jetzt Frühling hier. Vögel schreien in der Früh und die, weiß gar nicht, wie die Blumen heißen. Frühlingsblumen kommen raus aus der Erde.
Ja, alles sind für uns Männer, sind das einfach Blumen.
Ja, ich weiß, wahrscheinlich ist genauso schlimm, hätte ich jetzt Kokosse gesagt, wird irgendjemand sagen, nee, die kommen noch gar nicht so früh. Ich weiß es nicht einfach. Also ich bin kein Botaniker.
Aber wenn wir schon mal bei Frühling sind, ein kleiner Tipp. Also ich wohne ja bekannterweise im Wald. Bei uns haben wir an den Bäumen teilweise so Nistkästen aufgestellt. Ja. Und Februar ist Saubermachzeit bei Nistkästen. Ja. Weil jetzt setzen sich die neuen Vögel im Zweifelsfall für den Nestbau da rein. Das heißt, wenn jetzt unsere Zuschauer, Schauerinnen und Hörer und Hörerinnen dann Nistkästen irgendwie bei sich auf dem Grundstück haben, dann ist jetzt noch der richtige Moment, die einmal sauber zu machen, damit dann auch der Nachwuchs da vernünftig leben kann.
Ich glaube, 2, 3 Nistkästen haben wir auch. Und ich habe das auch mal gemacht. Die haben wir sozusagen übernommen. Die waren schon da. Und dann habe ich das auch mal ganz brav gemacht. Und irgendwann habe ich dann danach gesehen, also im Jahr drauf, glaube ich, habe ich gesehen, da war ich vielleicht ein bisschen spät dran, haben das die Vögel selber gemacht. Die kamen und am ersten war alles, ich dachte immer, die ziehen ein, aber die sind erst immer nur rausgeflogen, haben das ganze Zeug rausgehauen. Die haben selber aufgeräumt. Und
okay. Ja. Ja, das kommt ein bisschen auf den Nistkasten an. Ich habe so richtig große für die Wildvögel bei mir hängen, das geht nicht. Und in einem hat sich dann im letzten Jahr auch noch ein Wespenstock niederbreit gemacht.
Was für Vögel gehen denn, große Vögel gehen denn da rein? Was hast du denn da für Vögel? Bei uns sind es nur Stare und Spatzen.
Nee, schon größer. So ein Uhu oder so, der passt da rein. Oder hier so diese kleineren Wildvögel, die du so gerade so noch auf der Hand halten kannst. Also ich mache das nicht. Ich hatte letztes Jahr aber 2 Feuerwehreinsätze bei mir auf dem Grundstück, weil die mir in den Edelstahlkamin, ist mir ein Wildvogel reingeflogen, 2 hintereinander. Das heißt, die Feuerwehr musste 2 kommen, den da rausretten. Danach habe ich den Kamin erstmal abgebaut. Seitdem hat er einen Schutzgitter oben drauf jetzt.
Okay. Ja, krass.
Naja, in dem Sinne. Aber wir wollen ja eigentlich über was anderes sprechen.
Ja, genau,
heute.
Wir sind ja keine Ornithologen, also ich weniger als du wahrscheinlich.
nur so ein bisschen nebenbei als Wildhüter in hier dem kleinen Waldstückchen, genau.
Ja, genau.
Ich habe heute mal ein spannendes Thema mitgebracht aus der aktuellen Beratungspraxis bei mir.
Bin gespannt.
Wo sich jetzt einige Unternehmen immer wieder mit beschäftigen, und zwar das Thema Cyberversicherung. Was ich häufig mache, ist, wenn das Thema Cyberversicherung fällt, dass ich dann zumindest die verantwortlichen Unternehmen nochmal darüber informiere, was so die Highlights sind, auf die sie achten müssen. Die klären das dann irgendwie mit ihren Versicherungsvertretern. Ich hatte jetzt die Woche nochmal das Vergnügen, bei so einem gemeinsamen Gespräch dabei zu sein, wo dann auch der Versicherungsvertreter mit bei war, weil man sich gewünscht hat, dass ich dann die Fragen halt einfach direkt präsentiere.
Das und übersetzt.
Ja, genau. Das war ein gutes Gespräch, weil es war zumindest ein sehr verständiger Versicherungsvertreter. Das habe ich nicht häufig. Manchmal sitzen halt auch einfach Menschen, die zu wenig Substanz in der Sache mitbringen und eigentlich nur das runterbeten, was ich im Antragsformular selber lesen kann.
Ja.
Das war hier nicht so. Da habe ich schon viele Antworten bekommen. Das hat mir sehr, sehr Freude bereitet. Aber trotzdem konnte man sehr deutlich sehen, es gab so die üblichen Fallstricke. Also eines der Themen ist, was ist denn überhaupt die Leistung, die ich versichern möchte? Also beispielsweise möchte ich Betriebsausfall versichern. Das wollen natürlich die meisten. Möchte ich die Kosten für die Wiederherstellung meiner Systeme? Weil ich habe zwar Backups gemacht, das ist auch Voraussetzung dafür, aber dann muss ich ja mit eigenen IT-Kräften, die können da nichts anderes machen, oder mit Dienstleistern meine Systeme alle wieder aufbauen.
Im Zweifelsfall sind das dauert ja unter Umständen auch ein bisschen.
Ja,
also genau, man will das ja auch schnell dann wahrscheinlich wiederherstellen.
Dann möchte ich manchmal auch Experten haben, und viele Versicherungen bieten dann halt auch an, dann kommt dann halt so ein Sachverständigenteam, dann hat man dann auch Forensiker und auch nochmal Rechtsbeistände, die dafür entsprechend ausgebildet sind. Das zahlt meistens dann alles die Versicherung sowieso automatisch. Da muss man ein bisschen aufpassen, gerade wenn dann natürlich die Experten von der Versicherung selbst beauftragt werden und geschickt werden. Das Blättchen hat natürlich 2 Seiten, weil die arbeiten natürlich auch heraus, was ich als Unternehmen vorher falsch gemacht habe. Deswegen ist es ganz wichtig, bei dem Abschluss dieser Versicherung auch mal zu schauen, was steht denn im Kleingedruckten drin. Da kann man auch den Versicherungsvertreter mal bitten, das so, und das habe ich auch gemacht, mal so ein bisschen die interessanten Passagen jetzt rauszuarbeiten und vorzustellen. Was sind für Ausschlüsse drin? Was kann ich nicht versichern? Oder was, ganz wichtig, welche Rahmenbedingungen muss ich als Unternehmen erfüllen? Genau. Muss ich denn Backups haben? Sichere Passwörter? Muss ich MFA, Multifaktor-Authentifizierung? In dem Fall war das so, dass die Versicherung so einen IT-Fragebogen zur Verfügung gestellt hat. Der war auch zum Glück zu dem Zeitpunkt noch nicht abgesendet. Und den muss man halt ausfüllen. Und da werden genau solche Fragen gestellt. Das sind so Mischfragen aus IT-Themen, aber auch so allgemeine geschäftliche Themen, weil die Versicherungen wollen dann immer wissen, wenn ich Geschäft jetzt in den USA habe und die Chance habe, da verklagt zu werden, entstehen meistens ganz andere Summen als in Europa. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man diesen Fragebogen passend ausfüllt. Und da braucht man dann, wie ich immer feststelle, immer schon mal jemanden wie uns zum Beispiel, die das besser einschätzen können, welche Antworten man dann wie formuliert. Wenn man das so mit Allgemeinwissen, wenn das ein Geschäftsführer zum Beispiel ausfüllt, der nicht technisch versiert ist, also zumindest jetzt nicht IT-technisch, sicherheitstechnisch, da erlebe ich immer wieder, wenn ich die Fragebögen dann mal sehe, wenn ich Pech habe im Nachhinein, dass die Antworten halt in die falsche Richtung gehen, dass sie schlichtweg fachlich falsch sind, unabsichtlich. Und das führt im Zweifelsfall dazu, dass die Versicherung nicht zahlt.
Ich würde das immer so bezeichnen als Gefühlsauskunft. Sie fühlen sich gut aufgestellt, sie fühlen sich sicher.
Ja,
sie haben ja super eigentlich ganz viel gemacht, so in der Art. Und deswegen machen die gerne diejenigen gerne einen Haken an Sachen, die sie eigentlich nicht haben oder die sie eigentlich so nicht bejahen könnten. Ich kenne übrigens, oder ich habe mich auch schon das eine oder andere Mal damit beschäftigt, es gibt einen, weiß gar nicht wie er heißt, Leitfragebogen oder ein Standardfragebogen vom Gesamtverband der deutschen Versicherer. Den kann man anschauen. Nicht alle Versicherer nutzen den, aber viele, glaube ich. Also ich habe den schon das eine oder andere Mal gesehen und das ist auch ein ganz guter Rahmen, den man sich dann mal anschauen kann. Vielleicht auch schon bevor man dann konkret in diese, ist das dann eine Einzelverhandlung? Nein, aber in die Gespräche mit den einzelnen Versicherungen geht, kann man schon mal diesen Gesamtfragebogen anschauen. Der sich im Übrigen, das ist ja immer dasselbe eigentlich, bezüglich der technisch-organisatorischen Maßnahmen auch sehr viel an den Basisanforderungen der IT-Sicherheit, sage ich jetzt mal, orientiert. Also sie kochen alle nur mit Wasser, auch die Versicherungen.
Definitiv, aber natürlich auch mit der anderen Absicht, dass das dann hinterher die Voraussetzungen im Versicherungsvertrag auch sind, unter denen dann auch ein Schaden reguliert wird. Und wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass ich diesen Standard eben nicht erfülle, dann wird's eng. Ein letzter Punkt noch.
Ja, Entschuldigung.
Was ich gerne erzählen möchte, weil das ist mir zum ersten Mal so begegnet. Also ich weiß, dass Versicherer sich ab und zu schon mal die Unternehmen genauer angucken, gerade wenn die Regulierungssummen entsprechend hoch sind. Mhm. Aber hier, die Versicherung hat unangekündigt, nicht aufgefordert, ungefragt, einen Security-Scan durchgeführt. Der war sehr moderat. Mhm. Also die haben nur geguckt, was ist die E-Mail-Domäne, wo ist die Webseite. Die haben mal den Webserver durchgescannt. Klar, das ist dann bei irgendeinem Provider. Die haben sich mal die ganzen im DNS eingetragenen Mail-Systeme angeguckt. POP3, IMAP-Server, haben die mal gescannt, haben auch ein paar Kleinigkeiten gefunden, haben vor allen Dingen dann auch einen etwas nicht gut oder nicht so gut konfigurierten Spam-Schutz deklariert. Ist jetzt sozusagen kein riesiges Problem, kann man einfach abstellen. Aber
schon ein Risiko. Gut. Ja.
Unabhängig vom Inhalt hat es mich doch sehr überrascht, dass sie das ungefragt gemacht haben. Wir diskutieren in Deutschland schon seit sehr langer Zeit, wenn man hier lustig rumscannt und nach Sicherheitslücken sucht, ist man mit einem Bein im Gefängnis, strafrechtlich. Ja, das war den Beteiligten nicht klar. Ich habe das dem Versicherungsvertreter nochmal gesagt, was hier gerade passiert ist. Und dass, wenn jetzt hier das Unternehmen ist, mal gerade schlechte Laune hätte, dass man das strafrechtlich angehen könnte. Das hat er dankbar mitgenommen. Aber ich glaube, das ist da vielen Menschen noch nicht so klar.
Ja, stimmt. Wir diskutieren da seit vielen Jahren und auch immer wieder darüber, ob denn jetzt eben die Whitehead-Hacker, die dann eben über Lücken informieren, dass man ihnen ja eigentlich dankbar sein sollte und sie nicht dann eben, noch verfolgt strafrechtlich. Das ist schon irgendwie immer ein bisschen absurd. Aber, ja. Ich habe noch etwas Kurioses erlebt in Bezug auf Versicherungen, weil ich kenne das eigentlich auch so. Also beziehungsweise, wenn man drüber nachdenkt, das ist ja auch klar. Also die Versicherung soll ein Risiko versichern und möchte gerne dieses Risiko kennen, fragt deswegen Maßnahmen ab. Und wenn, sagen wir mal so, das Risiko oder die Maßnahmen nicht zum erwarteten Risiko gehören, dann würde wahrscheinlich die Versicherung auch sagen, nee, mach mal nicht. Jetzt habe ich von einem Kunden, das ist noch gar nicht so lang her, also es war 2025, mal die Info bekommen, ja, Cyberversicherung haben wir jetzt auch. Und dann habe ich euch gefragt, ja, wie? Ja, haben wir abgeschlossen, habe ich gemacht, hier irgendwie so Versicherungsschein. Und dann habe ich gefragt, ja, was hat der, das war irgendwie ein lokaler, weiß nicht, Versicherungsvertreter, der das irgendwie gemacht hat. Also bei uns ist das ja so, man kennt sich so in der Art auf dem Land, so in der Art, macht, der hat alle anderen Versicherungen von der Firma auch gemacht, so in der Art halt. Und dann hat der, oder dann habe ich gefragt, ja, und was hat der dann da gefragt? Und so, nix. Und nichts gefragt. Ich sage, aha, interessant. Also der wollte, ich war total erstaunt, also eigentlich total perplex, der wollte gar nichts wissen. Also ich hätte halt mit diesem Maßnahmenfragenkatalog gerechnet oder eben so, wie du jetzt auch gesagt hast. Also was machen sie denn und mit wem machen sie denn Geschäfte? So die üblichen Sachen. Nichts, wollte nichts wissen. Und was ist versichert? Ja, weiß nicht. So, ja, genau. Und dann fragt man sich halt, ja, wofür denn? Also kostet irgendwie auch vierstelligen, niedrigen, mittleren, sagen wir mal so, vierstelligen Betrag pro Jahr für das, dass man gar nicht weiß, wofür man eigentlich oder wogegen man versichert ist, welche Bedingungen, so wie du sagst, man eigentlich erfüllen muss und im Zweifel, welche Leistungen dann auch ja in dem Paket mit dabei sind. Also das ist ja auch, das können ja auch wiederum Maßnahmen sein, eben für die Wiederherstellung, für den Notfallplan und so weiter, dass man eben sagt, ja, wir haben eine Cyberversicherung, die dann eben auch Unterstützung im Sinne von Manpower oder weißt du, was ich meine, also Mithilfe bei der Wiederherstellung und so weiter stellt. Das kann ja auch dazu beitragen, dass man eben schneller wieder handlungsfähig ist. Also innerhalb von Stunden und eben nicht Tagen, so in der Art. Und dann ist mir noch aufgefallen in dem Zusammenhang, dass das so nebenbei eben passiert ist. Also auch in dem Fall gibt es auch einen externen IT-Dienstleister, der, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass da, der davon auch nichts wusste, was natürlich auch ganz clever ist, wenn man dann, wenn man schon Leistungen hat, das auch aufeinander abstimmt. Weil wenn es dann soweit ist, dass man diese Leistungen in Anspruch nehmen müsste, da muss man ja erstmal kurz, oder in dem Fall müsste man dann eh erstmal koordinieren, überhaupt mal klären, wer was macht und so weiter. Also es ist alles irgendwie dann durcheinander. Mein Appell an der Stelle ist oder ist auch für jeden dann in Zukunft, vorher machen, vorher klären. Weil es ist ja eigentlich eine tolle Idee, aber man muss halt wissen, was die Fallstricke dabei sind oder ja, was man erwarten darf, kann.
Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, das braucht auch immer wieder ein bisschen Unterstützung. Ich denke, dass da auch, so wie du sagst, man geht zum Versicherungsvertreter seines Vertrauens und das ist ja nicht umsonst die Person des Vertrauens. Wenn da aber Menschen sitzen, die einfach mit der Sachmaterie nur aus Versicherungssicht vertraut sind, dann ist das vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen. Dann braucht man doch schon mal jemand Zweites, der da mit drüber schaut. Das mache ich halt dann auch ganz, ganz häufig, zumindest um mal Impulse zu geben. Also ich verkaufe keine Versicherung, ich habe auch irgendwie keine Lieblingsgesellschaft. Ich sehe nur, dass es sich deutlich unterscheidet. Es gibt bessere und schlechtere. Aber am Ende spricht ja auch nichts dagegen, zu seinem Versicherungsvertreter seines Vertrauens zu gehen, wenn man denn dann am Ende des Tages auch das Richtige da bestellt und auch bekommt. Ja,
es ist halt wie bei den anderen Versicherungen auch, oder? Man muss halt wissen, was man im Leistungsfall dann oder was man haben möchte und was man im Leistungsfall auch erwarten kann. Ich fand den einen Punkt noch recht interessant, den du noch oder erwähnt hattest. Im Schadensfall schickt der Versicherer dann im Zweifel auch vielleicht Forensiker, die dann auch schauen. Und das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gehört, jetzt nicht direkt mitbekommen, aber dass eben dann sozusagen der Versicherer im Rahmen dieser im Rahmen dieser Hilfe eigentlich auch ermittelt und feststellt, woran lag es denn? Also woran lag es denn, dass dieser Vorfall passiert ist? Kann man das auf einen Fehler, auf falsche Angaben oder irgendwie sowas zurückführen und die dann oder die Leistung dann eben in Frage stellt? Also das ist auch irgendwie, ja, hattest du angedeutet, man holt sich sozusagen dann, darf man es so sagen, den Feind, ja, in Anführungszeichen, ins Haus und legt ihm alles offen. Also
wenn man was zu verstecken hat, dann ist das ein Problem. wenn man mit offenen Karten spielt und seinen Job in der IT macht, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann ist das eine willkommene Hilfe. Aber wir wissen beide aus unserer Beratungserfahrung, viele Unternehmen sind da nicht gut aufgestellt und werden dann vielleicht für sich selber, im Zweifelsfall auch bei einem IT-Fragebogen, mal ein Auge zudrücken, damit sie eine günstigere Prämie oder überhaupt eine Versicherung bekommen. Und dann ist das natürlich eher ungünstig, wenn das passiert.
Bringt nicht so viel oder ist dann nicht so, ist nicht so clever. Ja.
Lass uns über was anderes sprechen als Versicherung. Was hast du für ein Thema heute dabei?
Viel freudigeres Thema Reisen in die USA habe ich. Das beschäftigt mich. beziehungsweise Stichwort der elektronische Reiseantrag ESTA. Hast du schon mal gehört? Also im Endeffekt ist gleich von vornherein mal, es ist noch nicht ganz klar, wann diese Regelungen in Kraft treten. Also die USA wollen eben dann sozusagen Visa oder Touristen, Geschäftsreisenvisa für, ich glaube es sind 90 Tage, dann erteilen und die eben an diesen Reiseantrag knüpfen. Ich glaube, es sollte jetzt irgendwie Anfang Februar ursprünglich mal durchgehen. Da gab es aber viel Berichterstattung, Proteste. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe jetzt gelesen, 2026 jetzt erstmal so das aktuelle Datum im Raum steht. Ob das dann passiert oder wie das passiert, weiß nicht. Darum geht es mir aber eigentlich gar nicht, weil im Rahmen dieses Reiseantrags, also wenn man eben dieses Visum haben möchte und es spielt dabei keine Rolle, ob ein touristisches Visum oder ein geschäftliches ist, soll man Social-Media-Profile der vergangenen 5 Jahre offenlegen, nennen, E-Mail-Adressen der vergangenen 10 Jahre, auch Telefonnummern der vergangenen 10 Jahre und auch umfangreiche Familiendaten. Also schon, wie würde man sagen, ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre, so ungefähr. Und der Grund, warum man das machen soll oder warum die USA das möchten, ist der Schutz vor Terroristen und eben nationale Sicherheit. Und in der Praxis sollen das dann die Fluggesellschaften übermitteln, also diese Daten. Das heißt, wenn man sein Ticket bucht, dann kann man der Fluggesellschaft, wie auch immer sie dann heißt, diese Daten mitteilen und die geben das dann weiter in, weiß nicht, über irgendwelche Schnittstellen und so. Und jetzt ist eigentlich mein Thema dazu. Also wir sind ja hier in Bezug auf Datenschutz und eben auch Verarbeitung von personenbezogenen Daten unter Umständen von Beschäftigten. Ja, manche Mitarbeiter müssen vielleicht oder sollen vielleicht in die USA fliegen. Das könnte ja da Teil des Jobs sein oder sagen wir mal Teil der Aufgabe. Und die wollen das aber vielleicht gar nicht mehr. Also diese Daten freigeben oder übergeben. Und jetzt ist die Frage, müssen die das? Also kann man, oder sagen wir es mal so, ich mache es kürzer, man kann jetzt keinen Mitarbeiter dazu zwingen, diese personenbezogenen Daten, die man ja eben dann geschäftlich sozusagen verarbeitet, also weitergibt an die Fluggesellschaft, bei der man dann den Flug bucht oder die Einreise bucht und eben auch dieses Visum beantragt, müsste man die Daten ja dann sozusagen verarbeiten. Und ja, das ist halt ja, so die vielleicht. Frage.
Bitte? Vielleicht. Also den Fall hast du dann in großen Unternehmen, wenn du ein Reisemanagement im Unternehmen hast, die dann zum Beispiel die ganzen Visa organisieren. Oder wenn du einen externen Dienstleister hast, einen Visumsdienstleister, der dann als Auftragsverarbeiter arbeitet. Aber du hast ja immer noch die Option zu sagen, okay, du musst in die USA, kümmere dich bitte selber um dein Visum. Du kriegst einen halben Tag frei oder nimm dir die Zeit, machst während der Arbeitszeit, aber mach selber. Dann erhebe ich als Arbeitgeber natürlich keine Daten.
Das stimmt, aber du musst trotzdem diese Daten dann angeben. Also du jetzt als Beschäftigter oder der Beschäftigte muss dann trotzdem diese Daten weitergeben. Aber du hast recht, ja, die Verarbeitung findet dann sozusagen ohne Kenntnis des Arbeitgebers statt.
Das stimmt. Wenn der Mitarbeiter das während der Arbeitszeit macht, ob er das dann sozusagen als Unternehmen macht, weil er dafür ja arbeitet und das während seiner Arbeitszeit macht und es dann doch eine Verarbeitung personenbezogener Daten des Unternehmens ist.
Aber ohne Speichern oder es ist einfach nur die Weiterleitung, wenn das dann über die Leitung, Daten, ne? Über die Leitung des Unternehmens, also die Internetleitung führt. Okay, also so oder so, irgendwie, jetzt sagen wir mal, nicht juristisch, das findet so im Kontext des Jobs statt, ja. Also ist zur Aufgabenerfüllung irgendwie nötig oder wenn man eben jetzt muss. Aber was ich eigentlich viel spannender fand, man kann die Mitarbeiter nicht zwingen, diese Daten preiszugeben. Und relevant wird das ja, also das hatte ich ja schon kurz gesagt, das Ziel ist ja, Terroristen oder Schutz vor Terrorismus und die nationale Sicherheit zu garantieren aus Sicht der USA. Und so heißt das. Und jetzt ist es ja, jetzt wissen wir seit Snowden auch oder fürchten, nein, wir wissen es eigentlich, dass so politische Äußerungen oder dass so soziale Netzwerke oder dass es da schon auch, dass da schon mitgelesen wird oder das auch angeschaut wird. Und jetzt ist die Frage, muss man das befürchten? Also diese Antwort kann ich natürlich jetzt nicht geben, aber muss man befürchten, dass eben dann die Einreise an politische Äußerungen geknüpft wird? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich mag den amtierenden Präsidenten, wer es auch immer sein möge oder ist, ich mag den nicht oder ich mag diesen und jenen, diese und jene Entscheidung nicht, ich kritisiere Folgendes und so weiter und so fort. Auf seinem privaten Account ist das dann dafür ja eigentlich relevant. Also insofern knüpft man ja diese private Einstellung oder Äußerungen, private politische vielleicht Äußerungen an eine geschäftliche Tätigkeit. Also Mann heißt die USA. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Punkt, naja, kann jetzt das Unternehmen seinen Mitarbeiter dazu zwingen, diese Daten preiszugeben? Nein, kann es nicht. Dann kann aber die Aufgabe nicht erfüllt werden, also von mir aus in die USA reisen. Was sollte man jetzt tun? Also es ist so diese nächste Überlegung, die ich ein bisschen recherchiert habe. Ja, die Unternehmen sollten oder empfehlen jetzt ihren Mitarbeitern, ich muss das jetzt kurz ablesen, das habe ich mir am besten persönliche und geschäftliche Accounts strikt voneinander trennen, mit politischen Meinungsäußerungen zurückhaltend zu sein und unter Umständen über private Accounts, das ist so eine Empfehlung, nicht identifizierbar zu sein. Also daraus folgt dann eben auch, dass keine private Nutzung von geschäftlicher Hardware stattfinden darf. Es gibt auch schon Unternehmen, die dann eben so wie bei Geschäftsreisen nach China, das seit Jahren üblich ist, eben so, wie sagt man denn, unbespielte Hardware, Smartphones eben mitgeben, dass eben, wenn solche Geräte durchsucht werden, nicht auffällt, dass es bestimmte Accounts mit Äußerungen und so weiter gibt, dass keine Verbindungen zu bestimmten privaten Social-Media-Profilen und so weiter hergestellt werden und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr seltsam, finde ich, fühlt sich das an. Und man weiß im Moment noch nicht so genau, wie man damit umgehen sollte, außer dass man eben jetzt als Unternehmen irgendwie damit rechnen kann, dass das passiert und man eben auch, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, seine Social-Media-Guidelines anpassen sollte. Also den Mitarbeitern irgendwie an die Hand gibt, wie sie sich richtig verhalten, in Anführungszeichen natürlich.
Also diese Guidelines, ich habe auch solche schon mal, zwei habe ich bisher erstellt, immer mit dem Problem natürlich, wie weit beschäftigt sich der Arbeitgeber damit mit dem Privaten seiner Mitarbeitenden, was ihnen regelmäßig nichts angeht.
Ja.
Man kann natürlich dann bestimmte Guidelines geben für die Mitarbeitenden. Der Klassiker im Industriebereich ist, wenn du danach Feierabend im Blaumann in die Kneipe gehst und dir die Hucke zusäufst und dann irgendwelchen Scheiß anstellst, also da kannst du natürlich dann sagen, okay, du darfst eben nicht mit deiner dienstlichen Kleidung, nicht mit Logokleidung zum Beispiel außer deinem Weg nach Hause irgendwelche Aufenthalte haben. Also solche Regeln kannst du machen. Aber in dem Bereich, wo du gerade Empfehlungen ausgesprochen hast, ich darf mich jetzt im privaten Umfeld nicht mehr politisch äußern, das überschreitet ja ganz klar Grenzen.
Ja, ja, natürlich. Und das ist ja das Thema an der Sache, weswegen es datenschutzrechtlich schon relevant ist. Also wir haben ja Meinungsfreiheit. Und jetzt muss der Arbeitgeber, also in Anführungszeichen, das ist die Empfehlung, ja, soll der Arbeitgeber dem Mitarbeiter sagen, äußere dich lieber nicht mehr politisch, weil du musst ja für uns in die USA und das könnte sein, dass du dann da nicht mehr einreisen darfst. Also
ich sehe zwei Seiten. Ich sehe die betroffene Person natürlich wie immer und da gucken wir im Datenschutz ja zuerst hin und da wäre ich jetzt auch geneigt zu sagen, naja, wenn das nicht zu meinem Job gehört, normalerweise, wenn mein Arbeitgeber mich irgendwie zwingt zu etwas, was ich nicht will, dann kann ich mir noch überlegen, wie ich damit umgehe. Also spricht ja auch nichts dagegen, dass ich im Zweifelsfall einen Visumantrag stelle, aber meine Daten vielleicht auch mal so formuliere, ohne jetzt groß zu lügen, indem ich vielleicht Sachen weglasse, dass ich kein Visum bekomme. Gefährliche Sache.
Und dann stehst du an der Einreise und kommst halt dann nicht rein. Das ist irgendwie auch.
Ja, oder du kriegst cool. Einfach das Visum
gleich ja
zugeteilt, vorher schon vor Abreise. Trotzdem werden viele Beschäftigte Angst haben, Nein zu sagen und müssen diesen Konflikt für sich selber austragen, weil der Arbeitgeber einfach dann trotzdem Druck aufbaut. Und dann gibt es die anderen, das sind die Menschen, vielleicht auch gerade die Führungskräfte in Unternehmen, denen ist das eigentlich egal, weil die wollen einfach das Unternehmen voranbringen, die wollen ihren Job machen, die würden gerne in die USA reisen, die stehen aber möglicherweise dann vor dem Konflikt, dass sie für sich Sorge haben, ob sie da ein privates Problem draus haben und werden es wahrscheinlich dann einfach trotzdem tun. Für die sind dann natürlich diese Hilfestellungen ganz, ganz interessant. Die helfen aber nur nicht die letzten 5 oder 10 Jahre zurück.
Nee, also es ist schon sehr, sehr umfangreich und das ist jetzt auch keine, wir oder ich habe jetzt auch keine Lösung für das Ganze mitgebracht. Ich finde einfach nur, scheinbar gibt es gerade eben die Konzerne, also deutsche DAX-Unternehmen jetzt beispielsweise, die sich da schon drauf vorbereiten, die sich auch etwas zurückhalten noch und sagen, wir warten mal ab, was passiert. Also das ist das, was im Moment eben auch ist. Deswegen, also es ist jetzt nicht, das brennt jetzt nicht, aber es kommt irgendwie, man weiß noch nicht genau wie, irgendwann Mitte 2026. Also dann Mitte 2026 anzufangen oder sich zu überlegen, was machen wir denn jetzt und können wir denn jetzt und wer ist denn überhaupt geeignet, muss vielleicht ein Mitarbeiter-Screening vorher machen. Wen kann ich denn überhaupt noch in die USA schicken oder so? Keine Ahnung. Ja. Also, bitte?
Und kommt der wieder? Der Mitarbeiter.
Okay, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ja, wäre natürlich auch the next level, ja. Okay, also du siehst, es ist irgendwie, man kann es gar nicht so haarscharf trennen, wie du es vielleicht am Anfang auch dachtest, also dass keine Verarbeitung stattfindet oder sowas, weil, naja, okay, wird vielleicht nicht gespeichert und ist auch nicht so relevant, aber da muss man vielleicht doch zum Chef gehen und sagen, ja, ich habe da mal vor ein paar Jahren, weiß nicht, irgendwelche politischen Äußerungen auf, weiß ich gar nicht, Twitter, damals noch Twitter dann abgelassen und das könnte mir jetzt auf die Füße fallen, vielleicht fahre ich doch besser nicht. Oder, das habe ich auch in dem, war übrigens ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung, den ich dazu gelesen habe, der mich da etwas inspiriert hat. Es gibt auch viele Unternehmen, die jetzt ihre Business Meetings außerhalb der USA planen. Also fliegen die halt woanders hin. Keine Ahnung, vielleicht Kanada, ich weiß es nicht.
Oh, klar, also ich denke, da muss sich einiges verändern und es wird am Ende, wenn Grenzfälle offen bleiben, die echt problematisch sind, das sehe ich auf uns zukommen, aber ich glaube, dass man schon für viele Herausforderungen auch einfache Lösungen mal in Anspruch nehmen kann. Wie du gerade gesagt hast, man kann sich auch mal außerhalb der USA treffen, vielleicht macht man dann doch das eine oder andere mehr per Videokonferenz, spart auch Reisekosten. Ansonsten bleibt immer ein gewisses Risiko übrig. Ich denke dann zum Beispiel an die Menschen, die dann eben Geschäfte in fernen Ländern machen, wo dann das Auswärtige Amt in Deutschland schon längst Reisewarnungen ausgesprochen hat und trotzdem fahren ja Geschäftsleute dahin, mehr oder weniger dann natürlich auf eigenes Risiko. Vielfach wird es eine Einzelfallentscheidung sein für die betroffenen Personen selber.
Und noch ein wirklich einfacher Tipp, also wenn solche Daten tatsächlich verarbeitet werden, Verarbeitungstätigkeiten updaten, du hast es schon gesagt, Reisemanagement, Zusammenarbeit mit Visa-Agenturen und so weiter, dann weiß man auch, welche Daten man zu welchem Zweck verarbeitet und so weiter und so fort. Sucht die Rechtsgrundlage, darf man das? Und pipapo, wie immer.
Ja, genau so.
Sehr schön,
Thomas. Ja, fein. Cooles Beispiel. Dankeschön. Dann
danke
würde ich
dir
sagen, wünsche dir jetzt einfach eine schöne Zeit und wir sehen uns in 2 Wochen wieder.
So machen wir es, Thomas. Genieß den Frühling. Dann. Bis bald.
Mach's gut. Ciao. Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.